Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Ja, Christian, lieben Dank für diese warmen Worte und auch euch und Ihnen herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Schön, dass wir jetzt zusammen hier im Haus unseres Herrn uns über ein wichtiges Thema Gedanken machen dürfen, nämlich darüber, warum es wichtig ist, Jesus nachzufolgen. Das ist ja so ein bisschen so eine Plattitüde zum Einstieg, wenn der Gastreferent dann sagt, hey, super Thema, das ihr euch da ausgesucht habt halt. Aber heute Abend stimmt das wirklich, keine Plattitüde. Ich kann das wirklich sagen, den Verantwortlichen halt, die das ausgesucht haben, wirklich super wichtiges Thema. Warum ist Nachfolge wichtig? Also da hinten sitzt jetzt der frisch gebackene, habe ich mir sagen lassen, Finanz- und Baukirchmeister in einer Person jetzt vereint halt, also ganz wichtige Person hier im Presbyterium, der Volker Petereck. Als ich noch hier Pfarrer war, da war er. Ihr macht das irgendwie zusammen. Auf jeden Fall, er ist die Referenz als Kirchmeister für das, was ich jetzt sage. Denn dass ich sage, Nachfolge ist so wichtig, das war für mich dann im Konfirmandenunterricht entscheidend. Die knapp 2 Jahre, dass man natürlich versucht hat, 2 Jahre den Konfirmanden hier vieles beizubringen, was in der Bibel steht, was in der Kirchengeschichte passiert ist, halt, was christlichen Glauben ausmacht. Aber das Wichtigste im Konfirmandenunterricht war nicht die Vermittlung von Wissen, das war wichtig. Das Wichtigste war zu versuchen, dass die 20, 30 Konfirmanden, die man hatte, hoffentlich alle zu Nachfolgern Jesu wurden. Und das mussten wir damals hier noch immer versprechen halten mit Handschlag. Nicht, dass sie versprechen, von nun an in der Konfirmation Jesus nachzufolgen. Und dann haben wir es immer so gemacht, und deshalb habe ich den Volker hier als Referenz benannt, zu sagen, in den Konfirmandenfreizeiten, die wir hier früher gemacht haben, immer in Wemlichhausen, hatten wir immer ein stereotypes Programm. Es ging immer in den 4 Tagen, wo wir in Wemlichhausen waren, in dieser Freizeitbildungsstätte in Wittgenstein, um Nachfolge. Da wurden dann 5 Bibelarbeiten gemacht. Einmal ging es darum, wie Jesus Menschen in die Nachfolge ruft und die in die Nachfolge treten. Dann haben wir gesprochen über Leute, die es abgelehnt haben, wie schwer Nachfolge ist halt. Das war ganz wichtig halt. Das war das Zentrale. Und das war so der Schlusspunkt im Konfirmandenunterricht, um die Konfis nochmal damit zu konfrontieren. Hey, willst du jetzt nachfolgen? Ja oder nein? Und das war dann auch der Schlusspunkt auf dieser Freizeit. Da musste jeder der Mitarbeiter, der kriegte dann so 4, 5 Konfirmanden zugeordnet. Und die mussten dann immer so Karten schreiben, wo dann drauf stand, lieber Timo oder liebe Stefanie, wir haben jetzt hier 4 Tage gehört über den Heiland Jesus Christus und Nachfolge. Und du bist jetzt so weit, dass du gucken musst, willst du nachfolgen? Und dann mussten die sich mit diesem Brief 1/2 Stunde hinsetzen, ganz alleine, und sich damit auseinandersetzen. Und das war für mich so, ich sag mal, das Zentrum der gesamten Konfirmandenarbeit zu sagen, eben zu versuchen, wirklich nochmal die Konfis genau damit zu konfrontieren, Nachfolge ist so, so wichtig und jetzt ist es an dir. Wir haben da als Mitarbeiter gebetet und der ein oder andere hat sogar auf den Konfirmandenfreizeiten sein Leben Jesus übergeben, ist an die Nachfolge eingetreten. Das war was ganz Großartiges. Das nur so als Vorbemerkung dafür, warum ich sage, das ist ein wichtiges Thema und ich freue mich, dass ihr das zum Thema gemacht habt, weil da nämlich mein Herz schlägt, zu sagen, ja, Menschen A in die Nachfolge Jesu zu führen, aber natürlich auch Menschen in der Nachfolge zu stärken. Jetzt gehe ich davon aus, dass heute Abend niemand hier ist, der noch nicht in der Nachfolge ist. Wir trotzdem gleich mal keinen Lauf noch machen, aber auch euch, die ihr schon in der Nachfolge steht, nochmal zu motivieren. Das ist sowas Entscheidendes, sowas Wichtiges, dass wir Jesus nachfolgen. Und dass das, was ich euch gleich sagen werde, in 7 Thesen euch wirklich zu Herzen geht, dass ihr es verstehen könnt und dass es auf fruchtbarem Boden wird, dazu brauchen wir den Geist Gottes für diesen Abend. Und darum wollen wir noch einmal zu Beginn dieses Vortrages beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass wir jetzt hier versammelt sein dürfen in deinem Haus. Und wir wollen dich bitten jetzt für diesen Vortrag eben über die Nachfolge von dir, dass du es segnen wollest an unserem Glauben, an unserer Nachfolge. Für jeden Einzelnen, der gekommen ist, ganz gleich, wie lange er dir schon gehört, wie lange er dir schon nachfolgt. Und dass das passiert, dass jeder Einzelne, der gekommen ist oder zugeschaltet ist, etwas mitnehmen kann aus diesem Vortrag, aus diesem Abend, dass es Frucht bringt, dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Warum es wichtig ist, Jesus nachzufolgen? Ich habe 7 Thesen mitgebracht, wo ich zeigen möchte, wie wichtig Nachfolge Jesu ist. Erste These wird sein, Nachfolge Jesu gibt einem den Sinn des Lebens. Zweite These, Nachfolge Jesu erfährt eine enorme Belohnung. Dritte These, Nachfolge Jesu schenkt einem die wahre Liebe. Vierte These, Nachfolge Jesu ist das Wichtigste in der Welt. Fünfte These, Nachfolge Jesu erfüllt einen mit Freude. Sechste These, Nachfolge Jesu ist Gehorsam. Und siebte und letzte These, Nachfolge Jesu gibt einem das ewige Leben. Die erste These, Nachfolge Jesu gibt einem den Sinn des Lebens. Ich bin in Bad Larsfurt zur Schule gegangen, da auf dem privaten Gymnasium Schloss Wittgenstein. Wir hatten einen ausgezeichneten Lateinlehrer und der hat damals schon ganz früh zu uns immer gesagt, wir brauchen Christ. Jeder Mensch, jeder denkende Mensch muss auf drei Fragen eine Antwort finden. Das sei ganz entscheidend. Wenn er das nicht tun würde, das sei er nicht anders als das Schwein im Stall. Der drückte das dann lateinisch aus, nicht? Das sei veluti pecora, ja, wie das Vieh im Stall halt, nicht? Das isst nur, trinkt nur, schläft, macht in die Ecke und irgendwann ist tot. Und das unterscheidet uns von den Tieren, dass wir als denkende Individuen auf drei Fragen eine klare Antwort finden müssen. Erstens, wo komme ich her? Zweitens, wo gehe ich hin? Und drittens, was ist der Sinn meines Lebens? Für mich als Christ ist das einfach zu beantworten. Wo komme ich her? Ich komme von Jesus. Wo gehe ich hin? Ich gehe zu Jesus, wenn ich sterbe. Und drittens, was ist der Sinn meines Lebens? Ich lebe für Jesus. Ich verlange nicht von Menschen, mit denen ich mich auseinandersetze, dass sie die Fragen so beantworten, wie ich es tue. Ich wünsche mir das und ich versuche natürlich als Pfarrer, als Pastor, missionarisch, evangelistisch zu wirken, dass sie das auch tun. Aber erstmal wichtig ist überhaupt, dass Menschen diese Fragen für sich beantworten, dass sie sich mit auseinandersetzen. Dass sie eben fragen, wo kommt denn mein Leben her? Kann ich das gewesen sein, dass Mama und Papa sich lieb gehabt haben, das war's und deshalb existiere ich? Nein, was ist denn die Grundlage für mein Leben? Warum lebe ich halt? Dann, was passiert, wenn ich sterbe? Komme ich gleich im letzten Punkt zu halt. Was ist denn dann, wenn das heute Abend der letzte Abend meines Lebens gewesen ist? Wo gehe ich denn dann hin? Ist das wirklich so, dass ich dann in die Erde komme und dann ist nichts mehr? Und das hat wiederum dann für die dritte Frage wichtige Auswirkungen. Was ist der Sinn meines Lebens? Das ist ganz wichtig, das zu klären, grundlegend zu klären. Was ist der Sinn meines Lebens? Wenn Leute fragen, die sagen erstmal, ja, kein Sinn des Lebens ist erstmal gesund zu sein. Oder viel Geld zu verdienen, ist diese drei Gs, Gesundheit, Geld und dann Glück, das Glück in der Familie, ja, zu sagen. Und am besten noch so eine Mischung aus allem drei. Ja, das ist der Sinn des Lebens. Und wenn du das gepackt hast, dann ist alles in Ordnung. Dann sage ich, okay, wenn das der Sinn deines Lebens ist, und du dann wirklich halt für 40 Jahre jeden Tag 8 Stunden buckeln gehen irgendwo, ist halt nicht, das kann es ja wohl nicht gewesen sein halt, nicht? Irgendwas gesundheitsschädliches machst du früh morgens aufstehen halt, da musst du anders leben halt. Was ist der Sinn meines Lebens halt? Der Sinn meines Lebens, das ist ganz wichtig, kommt ja nicht durch mich selber, dass ich das erkläre, für mich als Christ. Sondern den Sinn meines Lebens hat mir derjenige gegeben, der mir das Leben geschenkt hat. Mein Herr und Heiland Jesus Christus. Also mit dem Auto, mit dem ich gekommen bin, mit unserem Gemeindebus gekommen, das ist so ein Ford Transit. Dieser Ford Transit, der transportiert Menschen von A nach B. Da kann ich alleine mitfahren, wie heute Abend, da können aber auch 9 Leute mitfahren. Und jedes Bauteil in diesem Auto hat eine Funktion, das hat einen Sinn. Das ist zusammengebaut worden, um diesen großen Sinn zu machen, halt, eben Leute zu transportieren. Mit diesem Ford Transit kannst du keine Röntgenbilder erstellen, das funktioniert nicht. Diese Firma Ford hat sich dabei was gedacht, als sie dieses Auto gebaut hat, nämlich um Menschen zu transportieren. Das ist der Sinn dieses Fahrzeugs. Oder die Kaffeemaschine, die ich zu Hause habe oder die ihr zu Hause habt, halt, die hat auch einen Sinn. Der Sinn besteht da nicht drin, damit, dass du einen Rasen mähen kannst zu Hause. Sondern eine Kaffeemaschine ist dafür da, Kaffee zu machen. Und jedes Bauteil in der Kaffeemaschine ist für diesen Sinn gemacht, um Kaffee herzustellen oder Latte Macchiato, wie auch immer, ihr wisst das, aber das hat einen Sinn. Der Hersteller denkt sich was dabei und für die meisten Geräte, die wir haben, haben wir dann auch dicke Betriebsanleitungen, wo das dann alles erklärt wird, nicht? Warum, was irgendwie Sinn macht, warum da ein Rädchen ist und was man da machen muss. Und genauso ist es bei uns in unserem Leben. Wir haben einen Hersteller, einen Schöpfer, das ist unser Herr und Heiland Jesus Christus, und der hat uns zu einem bestimmten Sinn geschaffen. Und dieser Sinn lautet, ihm nachzufolgen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Alles andere, was wir sonst machen, das dürfen wir tun. Gesund leben, uns gesund ernähren. Wir dürfen Sport treiben. Wir dürfen auch einen Haufen Geld verdienen. Wir dürfen natürlich auch und sollen auch gute Ehemänner, Ehefrauen sein. Gute Familienväter. Aber das ist nicht der Sinn unseres Lebens. Dafür sind wir nicht geschaffen worden. Unser Schöpfer hat uns geschaffen, damit wir ihm nachfolgen. Und nichts anderes. Ich habe euch hier ein Wort mitgebracht aus der Bibel, Markus 10. Da heißt es, Jesus sah ihn an, das ist der reiche Jüngling, der zu ihm gekommen ist und wichtige Fragen gestellt hat. Und Jesus hat geantwortet und ihn zurückgefragt halt. Und der ist richtig dabei, das ist ein religiöser Mensch halt. Und sagt, Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin und verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Dieser Mann findet Jesus spektakulär. Der führt auch ein frommes Leben. Aber das ist nicht der Sinn seines Lebens. Der Sinn seines Lebens ist das Geld, ist der Mammon. Und weil das über Jesus steht, ist er nicht in der Lage, ihm nachzufolgen. Und deshalb wird er, wenn er eines Tages dann vor Gott steht oder schon jetzt gestanden hat, halt hören müssen, du hast eine Sinnverfehlung in deinem Leben. So wie in der Arbeit. Wenn du Deutscharbeit abgegeben hast und der Lehrer hat erwartet, du schreibst eine Gedichtanalyse halt über irgendwas von Goethe und du schreibst über den letzten Urlaubsausflug, ne, da kannst du das so toll beschrieben haben, wie du möchtest, dann war der Sinn verfehlt. Mangelhaft. Dann war es das nicht. Und genauso ist es für uns. Wenn wir Jesus nicht nachfolgen, dann werden wir am Ende der Zeiten, wenn wir vor dem lebendigen Gott stehen, hören, Sinn verfehlt. Ja, aber ich habe doch. Ich habe nie meine Frau betrogen. Und ich habe sogar gespendet halt. Ich habe eine Stiftung gegründet halt. Und ich habe dieses und jenes halt. Ich war konfirmiert und habe mich kirchlich trauen lassen und gab auch eine große kirchliche Beerdigung. Wenn du Jesus nicht nachgefolgt bist, hilft dir das alles nichts. Dann hast du den Sinn deines Lebens verfehlt. Das ist ganz wichtig, dass wir da Klarheit drüber haben. Und da möchte ich euch fragen, ich sage, da musst du als denkender Mensch eine Antwort haben drauf. Was ist der Sinn deines Lebens? Und ich hoffe, dass ihr alle das genauso auch sagen könnt. Jawohl, der Sinn meines Lebens ist, Jesus nachzufolgen. Und das ist schon mal wichtig, wenn wir das so sagen. Die Frage ist aber, leben wir dann tatsächlich auch so? Also wenn jetzt alle nickten und sagt, jawohl, das ist richtig, Sinn meines Lebens ist nichts anderes. Ich lebe nicht für die Kohle, ich lebe auch nicht für meinen netten Ehemann, ich lebe auch nicht für irgendwie ein Sportevent oder sonst irgendetwas, sondern ich lebe wirklich für Jesus halt. Da ist die Frage, wie sieht denn unsere Nachfolge aus? Aber das ist das Erste, die erste These, und ich habe die jetzt, wie gesagt, so nebeneinander gestellt. Thesen sind jetzt nicht unbedingt miteinander organisch verbunden halt, aber das als Erstes und Wichtiges, die Nachfolge Jesu gibt den Sinn des Lebens. Ein zweites, die Nachfolge Jesu erfährt eine enorme Belohnung. Da habe ich in der Bibelwort mitgebracht, Matthäus 19. Denn da kommt der Petrus einmal ganz frech um die Ecke und sagt zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Also Petrus, das wissen wir ja, der war verheiratet gewesen, der hat noch so ein kleines Unternehmen als Fischer am See Genezareth gehabt. Als Jesus ihn berufen hat, hat er alles aufgegeben und ist ihm nachgefolgt. Und jetzt kommt es so zum Ende ihrer gemeinsamen Wanderschaft, dass er diese Frage stellt, was gibt es denn eigentlich dafür? Das will ich gerne jetzt nochmal wissen. Und dann sagt Jesus ein Dreifaches. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Also das ist das Erste, was Jesus sagt. Wenn es dann eines Tages zum Gericht kommt, werdet ihr nicht auf der anderen Seite stehen, wo die Angeklagten stehen, sondern ihr werdet mit mir richten, weil der zu mir gehört. Das ist das Erste. Gigantische Zusage. Dann heißt es, wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen, komme ich gleich darauf zurück, und das ewige Leben erben. Das sind die drei Dinge. Ewiges Leben erben, mit zu Gericht sitzen und 100-fach vorgehalten. Aufs ewige Leben komme ich gleich im letzten Punkt, aber ich möchte jetzt abheben auf das 100-fach empfangen. Was gibt es dafür, wenn wir Jesus nachfolgen? Wenn wir gleich das noch weiter vertiefen, was gibt es denn dafür? Also erst nochmal, wir sitzen mit zu Gericht, das wird gigantisch sein, wenn das Weltgericht gehalten wird und wir sind mit dabei, nur eben auf der anderen Seite. Wieso? Schöffen, die neben dem eigentlichen Juristen sitzen. Und ewiges Leben, gigantisch. Aber Jesus sagt eben ein drittes hier noch, es wird 100-fach empfangen. Und wenn ich euch eben gefragt habe, ist wirklich die Nachfolge Jesu der Sinn eures Lebens, dann will ich euch damit nochmal so ein bisschen reizen und locken, dass vielleicht der ein oder andere seine Nachfolge noch ein bisschen intensiviert und die Handbremse lockert. 100-faches Empfangen. Wir leben ja in Zeiten, wo wir uns alle, denke ich mal, Gedanken machen über das, was mit unserem Geld passiert. Also vor 40 Jahren war das ein bisschen anders. Da ging jeder zur Sparkasse, legte das Geld hin, da gab es die Zinsen und fertig halt. Und hatte man am Ende Jahr ein bisschen mehr. Heute kriegst du auch wieder bei der Sparkasse Zinsen. Also ich habe jetzt mal geguckt, so 3 bis 3,5% bekommt man halt. Da kann man sagen, super, freue ich mich halt, wenn ich das Geld zur Sparkasse hinkriege. Habe ich, wenn ich 100 Euro hinbringe bei 3,5%, am Ende des Jahres 103,50 Euro. Hat sich vermehrt halt. Ne? Wahnsinn. Bei einer Inflation von 5% wissen wir, so ganz schlau ist das vielleicht nicht, dann so zu machen, weil du hast dann trotzdem Kaufkraftverlust. Haben wir alle mittlerweile verstanden, wie diese Prozesse verlaufen. Aber immerhin 3,5%. Würde jetzt jemand hinkommen und sagen, pass mal auf, ich garantiere dir 10%, da würden wir alle schon mal ins Nachdenken kommen. Also die 5% Inflation würde aufgefasst und dann würden wir nochmal 5% bekommen. Super, also 100 Euro hinbringen. Und in einem Jahr 110 Euro haben, ohne was zu machen, super. Und würde einer sagen, 100%, also ihr bringt 100 Euro zur Sparkasse und kriegt hinter 200 nach einem Jahr raus. Also meine Güte, da wird man doch bei der Oma anrufen und bei der Schwägerin, hast du noch Geld, das du mir leihen könntest, damit ich das dahin bringen kann. Halt, ne? Aber das wissen wir kriegen weder 10% von der Kasse und schon gar nicht 100%. Aber wisst ihr, hier in dem Text ist auch nicht von 100% die Rede, sondern von 100-fach. Ich muss es auch euch ein bisschen erklären. Ich komme aus Bremen, die Norddeutschen sind da ein bisschen, die verstehen das nicht. Ihr wisst es vermutlich alle, also 100-fach heißt nicht 100%. Jesus sagt hier, 100-fach heißt 100 Euro bringen, 10.000 Euro mitnehmen. Eine Wahnsinnsrendite. Irdisch kann man sowas nicht machen. Aber das verheißt Jesus. Und der garantiert das, weil er ist der Schöpfer dieser Welt. Er hat es in seinem Wort gesagt. Und da sollten wir uns schon mal überlegen bei unserer Nachfolge, wie viel investieren wir denn da in die Nachfolge Jesu Christi, wenn 100-fache Rendite auf uns wartet. Der größte Spender unserer Gemeinde, sehr vermögender Mann, promovierter Volkswirt, der ist sehr, 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 sehr erfolgreich gewesen, bin auch so gut mit ihm befreundet halt. Und der berät uns nicht nur mit unseren Stiftungen und auch mit der Gemeinde, mit den Finanzen. Der sagt auch mal das ein oder andere zu mir, obwohl ich, wie gesagt, ja nur als Pfarrer nicht die ganz großen Vermögenswerte habe. Aber ich weiß noch, das ist, glaube ich, 2013 gewesen, da hat man gesprochen, da sagt er zu mir, Olli, ich kann dir nichts garantieren. Aber da gibt es so eine Geschichte in Amerika, Social Media, Twitter heißt das Ding, die gehen an die Börse. Und das sieht nicht schlecht aus, zumindest so mal für die erste Zeit. Wenn du ein bisschen was locker hättest, nochmal, ich kann dir nichts garantieren, so hat er gesagt, da kannst du ruhig mal ein bisschen was investieren. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Ja, er hat nicht die Riesengelder, aber selbst wenn du da so 1.000 Euro hinbringst, so ein bisschen so zocken und so gucken halt. Und er sagt, bisher waren alle Dinge so ziemlich zutreffend gewesen, was er immer gesagt hat, wo dann die Reise hingeht. Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe zu wenig Ahnung vom Internet und all diesen Dingen gehabt und habe ich heute noch nicht halt nur und habe es jedenfalls nicht gemacht. Tipp von mir, wenn ihr irgendwo nicht investiert, gerade bei so einem Börsengang, wenn der losgeht, wenn ihr nicht investiert, guckt euch auch die ganze Geschichte nicht an, weil das kann nur zu Frustrationen führen halt. Ne? Ich habe den Fehler gemacht, habe mir das angeguckt, Twitter ging an die Börse und die wurden ausgegeben mit $26. Und dann, ich war tatsächlich live dabei, dann schossen die hoch innerhalb von 50 Minuten auf $45, ja. Also hätte ich da 1.000 Euro investiert, ich hätte ruckzuck 1.800 gehabt. Naja, ich habe nicht investiert und habe natürlich auch den Gewinn nicht gemacht. Aber gut, es hätte natürlich auch andersrum aussehen können. Ne? Es hätte natürlich nach unten gehen können. Wer kann einem das garantieren? Das garantiert einem keiner. Es sei denn in der Nachfolge Jesu Christi. Da ist es der lebendige Gott, der mit seinem Wort dafür einsteht, dass es garantiert, dass wir es 100-fach vergolten bekommen. Niemand von euch wird eines Tages in der Ewigkeit sein, wenn er vor dem lebendigen Gott stehen und sagen halt, tja, also da habe ich doch weniger gekriegt, als ich erwartet habe, sondern das Gegenteil wird der Fall sein. Und wenn wir uns wiedersehen in der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem, würdet ihr nicht kommen und würdet sagen, damals am 9. Dezember, als du nochmal in deiner alten Gemeinde war, da hast du ja ziemlich auf den Putz gehauen, so nach dem Motto, 100-fach. Ne? Und dann habe ich tatsächlich investiert, ich bin darauf dann nochmal neu losgegangen, habe an Zeit, an Liebe, an Geld, so, und der Herr hat mich jetzt enttäuscht. Das wird nicht passieren. Was passieren wird, ihr würdet sagen, Olli, Du bist extra aus Bremen gekommen. Und du wusstest doch, dass wir so Liga-Länder so ein bisschen stur sind halt, ne? Auch mit unseren Investments halt. Oh, mit unserem Zeit, mit unserem Geld, mit unserer Liebe halt zu sagen halt. Mann, du hättest so ein bisschen mehr was sagen müssen halt. Wenn das doch die Realität war und du wusstest das und wir sehen es doch jetzt auch, wie das ist halt. Meine Güte, was hätte ich nicht noch alles investieren können in der Nachfolge? Viele Christen haben Angst, etwas zu investieren in die Nachfolge, ins Reich Gottes, weil sie denken, sie würden es eines Tages bereuen. Es wird aber im Reich Gottes, im himmlischen Jerusalem so sein, wir werden eines Tages bereuen, dass wir so viel Angst hatten, Dinge zu investieren. Wir werden sagen, hätten wir mal nur, hätten wir mal nur. Wir wussten doch, dass es anders war. Es gibt diesen fantastischen Film über Oskar Schindler, wo da er die vielen Juden gerettet hat und am Ende dieses Films, Liam Neeson spielt ihn, diesen Oskar Schindler. Da kommen all die Juden, die er gerettet hat, und die haben ihm dann einen Goldring aus ihren Zahnplomben gemacht halt und ehren ihn für all das, was er getan hat. Und jetzt ist das Dritte Reich zusammengebrochen und er als Nazi-Funktionär weiß, was passiert, aber er sieht nicht auf die, die er gerettet hat, sondern das ist diese bewegende Szene am Ende dieses Filmes. Er steht dann da und guckt auf sein goldenes Parteiabzeichen und sagt, wenn ich das noch verkauft hätte, hätte ich noch 20 Juden retten können. Und dann guckt er auf sein Mercedes und dafür hätte ich noch mehrere hundert bekommen halt, ne? Und er sagt sich, meine Güte halt, angesichts dieses klaren Endes, dieses verbrecherischen Systems, ich hätte noch viel mehr machen können. Und diesen Moment, der wird mir eines Tages beschert werden im Reich Gottes, da bin ich ganz, ganz sicher, und euch auch. Weil wir werden erkennen, wow, wir haben so viel Zeit, so viel Liebe, so viel Geld fehlinvestiert halt. Hätten wir was nur in die Nachfolge gesteckt. Deshalb noch einmal, was bringt die Nachfolge, warum ist sie so wichtig? Sie erfährt eine hundertfache Vergeltung. Und deshalb auch mein Aufruf an euch, investiert euch in Jesus Christus, in sein Reich, in seine Arbeit. Eine dritte These. Nachfolge Jesu schenkt einem die wahre Liebe. So wie sich die Menschen heute alle so Gedanken um Renditen machen, was sie im zweiten Punkt gesagt hat, hier im dritten Punkt, wollen wir alle geliebt werden. Das ist tief drin. Also schon das kleine Baby möchte geliebt werden von Mama und von Papa, das wissen die Mütter. Und die Kinder möchten geliebt werden von den Eltern, von den Großeltern. Der 16-Jährige möchte dann geliebt werden halt von der hübschen Mitschülerin halt nicht. Der 25-Jährige, der frisch verheiratet ist, möchte natürlich ein Leben lang von seiner Ehefrau geliebt werden halt. Die Eltern wollen von den Kindern geliebt werden halt, die Großeltern von den Enkeln und den Kindern halt. Das ist ganz wichtig, die Liebe. Der Pfarrer möchte geliebt werden von seiner Gemeinde halt. Der Fußballstar, der möchte geliebt werden von seinen Fans. Es geht in so vielen Bereichen um die Liebe. Der Chef in einem Betrieb, der möchte auch von seinen Mitarbeitern geliebt werden halt. Das ist etwas ganz Wichtiges halt. Menschen wollen geliebt werden. Das ist eine tiefe Sehnsucht. Und was machen Menschen nicht alles halt nicht, um Liebe zu finden? Und zwar nicht nur so Zwischenmensch. Es gibt ja im Griechischen drei Worte für Liebe. Das ist erstens der Eros. Das ist eben die erotische Liebe halt. Das ist so das, was eben der 17-jährige Junge denkt, wenn er das hübsche Mädchen da in der Klasse sieht. Die möchte ich gerne haben. Die soll die Mutter meiner Kinder werden. Das ist der Eros, diese Liebe. Die zweite Liebe ist die Philia. Das ist diese Liebe halt so, wenn jemand 30 Jahre verheiratet ist, die sitzen zusammen auf der Parkbank, halten ein Händchen halt, so dieses beide zusammen. Der Eros sagt immer nur ich, die Philia sagt ich und du. Und dann gibt es die dritte Liebe, das ist die Agape, das ist die Liebe, die sich nur hingibt, die nur sagt du, 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 du. Das ist die Liebe, wenn so ein Kind das sechste Mal, weil es krank ist, in der Nacht gebrochen und unter sich gemacht hat im Bett, und die Mutter das sechste Mal aufstehen muss, nicht geschlafen hat, wieder das Bett abzieht und wieder neu macht und das Kind in den Arm nimmt und küsst halt. Ne, zu sagen, obwohl es nur eine Belastung ist halt, nicht, aber die Mutter sich komplett hingibt. Das ist diese Liebe, diese Agape, von der in der Bibel die Rede ist, dass Gott so ist. Es wird gesagt, dass Gott die Liebe ist. Kennt ihr alle 1. Korinther 13 halt oder im Johannesbrief 1. Johannes 4 halt zu sagen. Gott ist die Liebe, diese hingebungsvolle Liebe, die alles macht. Und das ist eine Liebe, die erfährst du, wenn du in der Nachfolge Jesu stehst. Nachfolger Jesu ist ja einer, der den Heiligen Geist bekommen hat und der folgt dann dem Heiland nach. Ohne Heiligen Geist kannst du Jesus nicht nachfolgen. Aber mit dem Heiligen Geist bekommst du eins geschenkt, nicht nur Gottes Erkenntnis, sondern du spürst auch seine Liebe. Johannes 3,16 heißt es, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben halt. Das ist diese hingebungsvolle Liebe, dass du geliebt bist von diesem Gott, der die Liebe ist, und du bist geliebt, ohne dass du erstmal was dafür tust. Als ich zum Glauben gekommen bin, junger Mann, in der Pubertät stehend, mit all den Krisen, die man da hat, so jeder 15-, 16-Jährige das hat und sagt, oh, bin ich denn schön genug, bin ich intelligent genug, wird man mich annehmen, war das für mich somit das Gigantischste zu erleben. Ich bin von dem lebendigen Gott angenommen und ich darf so sein, wie ich bin bei ihm. Ich muss nicht intelligent, ich muss nicht schön, ich muss nicht sportlich sein, ich muss nicht reich sein. Ich bin geliebt, ganz gleich, wie ich bin. Und ich werde immer geliebt sein, egal was passiert. Er liebt mich und zwar mit einer Liebe, die nicht aufhört. Dieser Gott ist ewig und so auch seine Liebe zu mir. Alle zwischenmenschliche Liebe, so schön, so rein sie und sauber sie auch sein mag, hat immer ein Ende. Das ist das Problem aller zwischenmenschlichen Liebe, dass du früher oder später mit dem Ende dieser Liebe konfrontiert bist. Entweder stirbst du oder aber den, den du liebst, der stirbt. Das sind häufig mit die tiefsten Krisen im Leben eines Menschen, wenn dein Mensch stirbt, den man unwahrscheinlich geliebt hat. Aber nicht nur, wenn jemand stirbt, Liebe zerbricht ja auch. Scheidung, ganz bittere Dinge halt. Wenn sich der eine abwendet und sagt, du, ich liebe dich nicht mehr. Das ist so, du kannst nicht auf menschliche Liebe bauen. Nochmal, es ist schön, wenn du sie hast, wunderbar. Aber wenn du dich an menschlicher Liebe festmachst, wenn du darauf dein Leben gründest, dann wirst du früher oder später die Schiffbrüche erleiden. Worauf du dich aber verlassen kannst und worauf du dich gründen kannst, das ist die Liebe des lebendigen Gottes, weil die ewig ist. Und die geht sogar über den Tod hinaus. Das ist das, was mich hält und das, was mich trägt. Und das bekomme ich geschenkt, wenn ich in der Nachfolge Jesu Christi stehe. Und das ist das, was meinem Leben Grund gibt, was meinem Leben Halt gibt, dass da ein Gott ist, der mich liebt, bedingungslos liebt. Und auch wenn ich heute Abend einen Schlaganfall kriege und nur noch sabbernd irgendwo im Altenheim liebe, wird er mich lieben. Der wird nicht aufhören, mich zu lieben. Und dass der innigste Wunsch dieses Gottes ist, dass ich als sein Geschöpf diese Liebe erwidere, das ist das höchste Gebot, nicht? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und wenn du in die Nachfolge einsteigst, Jesu Christi, und wenn du in der Nachfolge bist, ist das nichts anderes als das Ausleben dieser Liebesbeziehung. Du spürst die Liebe Gottes und du liebst ihn wiederum zurück. Und das ist ein unfassbar erfüllendes Leben. Das ist sowas Starkes, das zu wissen, das zu erleben. Das wissen wir alle aus dem Zwischenmenschlichen. Wie schön das ist, wenn man da so als 16-jähriger Bursche da, die Traute hat da auf die 16-jährige Mitschülerin hin und die sagt, dann, weißt du, ich liebe dich auch, so nach dem Motto. In dem Moment, ich weiß nicht, ob ihr euch dann zurückerinnert, halt nur, ist der Wolken, ist der Himmel nur noch blau. Egal wie es, alles wunderbar, alles prima, das erfüllt einen, aber dieses Gefühl ist nur endlich. Ne? Das geht ganz schnell vorbei, das wissen wir. Gerade bei den 16-Jährigen. Aber bei diesem Gott ist es nicht vorbei. Das bleibt. Und das macht Nachfolge aus. Das bedeutet es eben zu sagen, er liebt mich und nichts kann mich von dieser Liebe trennen. Also anderes Bibelwort, Römer 8, 38, 39, da schreibt der Apostel Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur, dann kommt es, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn. Zählt er alles auf, was er da ist, alles, was diese Welt so zu bieten hat. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und das haben wir in der Nachfolge Jesu Christi. Und das ist so stark, das macht es aus. Und wenn du da stark drin bist, halt, nicht, dann brauchst du auch keinen Pfarrer, der dir irgendwie ein Lob ausspricht, einen Presbyter, der deinen Dienst sieht oder sonst irgendwas. Du machst es für den Heiland Jesus Christus halt. Ich weiß noch, die Edith Pokarra halt, ne, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt halt, aber die war ja lange Küsterin halt hier bei uns in Seelbach. Und mit der Edith habe ich mal irgendwann ein Gespräch gehabt. Da war sie so bitter enttäuscht, dass, wie gesagt, keiner sich so um ihre Vorschriften kümmerte oder am Gemeindezentrum halt. Und sie musste immer alle nur das nachtragen und alles. Ne. Da war sie richtig down. Dann haben wir so ein Gespräch geführt, ich habe dann auch für sie gebetet gehabt halt und am nächsten Tag war die wie verändert. Und dann hatte sie gesagt, Olli, kannst du alles vergessen, was ich gestern gesagt habe? Weil ich war ja so blöd, ich habe auf die Menschen geguckt. Ja, und dass die es nicht verstehen, ist ja eine Sache. Aber ich tue es ja für einen Heiland halt, ne? Und den habe ich lieb und der hat mich lieb. Und das war für sie so stark, dieser Moment, das nochmal zu spüren, zu sagen, hey, ich mache es doch nicht für die Liebe von Menschen, dass die sagen, Dankeschön, ja bitte, dann können wir alle scheitern. Ich sage immer wieder, Christen enttäuschen immer, Christus enttäuscht nie. Christen enttäuschen immer, Christus enttäuscht nie halt. Bitte, daran festmachen, an dieser Liebe, auch darin die Nachfolge spüren. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares halt. Und ich hoffe, dass ihr die Grundkonstante dieser bleibenden Liebe Gottes in eurem Leben immer wieder spürt und dass sie euch motiviert. Und ich erlebe leider immer wieder halt, wenn Mitarbeiter in die Krise kommen oder wenn sie sagen, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich will nicht mehr, dann ist es häufig eine Krise dieser Liebesbeziehung zu Gott. Dass sie das in ihrer Nachfolge nicht mehr spüren. Und dann muss man die nicht irgendwie, was weiß ich, mit irgendwelchen Tricks dann locken oder irgendwelchen Gratifikationen, Mitarbeiterfrühstück oder was weiß ich was, sondern zu sagen halt, da müssen sie wieder reingeführt werden halt. Nicht, dass sie diese Liebe des lebendigen Gottes spüren, der einfach die Menschen lieb hat und der möchte, dass sie, wie gesagt, in dieser Liebesbeziehung steht. Er lädt einen dazu, er lädt einen in seine Nachfolge, dass man eben in dieser Liebesbeziehung lebt und er akzeptiert es auch, und das gehört ja zur Liebe auch dazu, dass die Menschen Nein sagen, dass sie sagen, nö, dir möchte ich nicht nachfolgen. Ich möchte nicht in einer Beziehung mit dir stehen. Das akzeptiert er bei den Menschen. Er lädt ein, er lockt und er fragt und er bittet und bettelt halt. Aber wenn der Mensch dann darin verharrt, dann akzeptiert dieser lebendige Gott das. Das ist Teil der Liebe. Aber dann muss man eben auch mit der Konsequenz leben, dass wenn man nicht in der Nachfolge ist, nicht in der Liebe Gottes lebt, dass man dann auch die Ewigkeit ohne die Liebe des lebendigen Gottes verbringt. Und das ist die Hölle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine vierte These, warum Nachfolge Jesu so wichtig ist. Nun, weil es eben das Wichtigste ist. Es gibt nichts Wichtigeres. Und deshalb sage ich auch, wunderbar, dass ihr dieses Thema rausgesucht habt, das ist das Wichtigste, das es gibt. Nichts ist wichtiger als die Nachfolge Jesu Christi. Belegtext dazu, Lukas 9, 59 bis 60. Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Also, da hätten wir alle menschlich Verständnis. Wir sagen zu jemandem, du, kannst du mir mal helfen? Er sagt, würde ich gerne tun, mache ich auch übernächste Woche. Erst muss ich meinen Vater beerdigen. Oh, Entschuldigung, dass ich überhaupt gefragt habe, würden das zurückziehen. Und Jesus macht hier deutlich, selbst wenn es dazu kommen würde, die Frage Beerdigung des Vaters oder meine Nachfolge, dann muss es die Nachfolge sein. Das ist das Wichtigste, das es gibt. Da gibt es keine Ausreden. Wird eine andere Geschichte erzählt in der Bibel. Als der große Elia seinen Nachfolger beruft, Elisa, da wird von dem erzählt, dass er pflügte hinter 12 Jochen. Unfassbar reicher Mann. Und dann beruft ihn Elia. Das heißt, der hatte richtig Kohle, der war Chef von einem großen Unternehmen halt, mit allen Dingen halt. Und da beruft er ihn und da hat er scheinbar kein Problem, das Geld abzugeben, aber er hat ein Problem, er sagt, lass mich zuvor hingehen, mich von Vater und Mutter verabschieden. Und dann sagt Elia knallhart, bedenke, was ich an dir getan habe. Und dann schlachtet er die Ochsen und folgt Elia nach. Das ist dann auch wieder so der Punkt. So vermeintlich richtig, die Eltern. Wenn der Ruf in die Nachfolge kommt, dann gibt es nichts, aber auch gar nichts, was dem irgendwie im Wege stehen könnte. Das macht die Bibel klar. Als erzählt wird Jesus halt vom großen Abendmahl halt, wo dann eingeladen wird halt, nicht? Die Leute zur Feier, zur großen Hochzeitsfeier. Und dann die Knechte ausschickt, das sollen kommen, dann entschuldigen sich einer nach dem anderen. Ich habe einen Acker gekauft, ich muss jetzt gehen, erstmal den besehen. Ich habe mehrere Ochsen gekauft, ich muss mich jetzt um die kümmern. Ich habe geheiratet, bitte entschuldige mich halt. Alles so Ausreden. Prinzipiell bin ich ja bereit. Prinzipiell bin ich ja bereit, nachzufolgen. Aber dann gibt es dieses und jenes, was wichtiger ist. Ich bin der Herr, dein Gott, sagt unser allmächtiger Vater im Himmel. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wenn die Nachfolge durch irgendetwas eingeschränkt wird, wenn wir sagen, okay, die rutscht auf den zweiten Platz, auf den dritten Platz, dann ist das unser Gott. Da, wo unser Herz ist, sagt Luther, da ist unser Gott. Und das, was wir auf die erste Stelle setzen, das ist das, was tatsächlich für uns wichtig ist, dem wir nachfolgen. Wir dürfen die Nachfolge durch nichts einschränken. Und es gibt große, 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 große Vorbilder im Glauben, die haben das vorgelebt haben. Traugott Hahn, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Großer Pfarrer und Gelehrter gewesen in Ostpreußen halt. Und als der Erste Weltkrieg zu Ende geht und das Baltikum, der war in Dorpat Professor gewesen an der Uni und Pfarrer dort, war klar, wenn die Kommunisten kommen, werden die als erstes die Pfarrer alle umbringen. Und dann fliehen viele der Deutschsprachigen halt. Und aber ein Teil bleibt eben zurück. All die, die da ihre Höfe haben, alles, die gehen nicht als Gemeinde und wissen halt, wenn jetzt die kommunistische Herrschaft kommt, das wird furchtbar werden halt. Und Traugott Hahn hat zu diesem Zeitpunkt 4 Kinder. Der verlässt auch die Gemeinde und fährt mit dem Zug heim ins Reich, wo er sicher ist von den kommunistischen Schergen. Und wie er dort im Zug sitzt, mit seiner Frau und seinen 4 kleinen Kindern, liest er Johannes 10. Dass der Mietling die Herde verlässt, aber dass der gute Hirte sein Leben gibt für die Schafe. Und dann steht er da mit seiner Frau, seinen 4 kleinen Kindern, die vor einer ungewissen Zukunft stehen, aber er ist ja da, er könnte sie ernähren. Wenn der dann ins Reich wieder zurückgekommen wäre, ins Deutsche Reich, der hätte eine Fahrstelle gefunden, gar kein Thema, aber seine Gemeinde ist zurückgeblieben in Dorpat. Und dann steigt er an der nächsten Station aus, steigt in den anderen Zug in die andere Richtung, lässt seine Frau und seine Kinder eine ungewisse Zukunft gehen und fährt zurück zu seiner Gemeinde. Hält noch für einige Wochen Gottesdienste, wird dann verhaftet und wird umgebracht. Da kann ja der Weltmensch nur sagen, ja wie bescheuert muss man denn sein, in den sicheren Tod zu gehen. Meine Güte, da kann man es so ein bisschen einfacher haben. Und man muss doch auch an Frau und Kinder denken. Wir dürfen an Frau und Kinder denken und sollen an Frau und Kinder denken, gar keine Frage. Aber es gibt Situationen im Leben, wo es Wichtigeres gibt als das. Wo eben Jesus uns fragt, folgst du mir nach oder deinen irdischen Gelüsten? Ich bin seit einigen Jahren bei der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Das ist so ein bisschen wie Open Doors, das ist ein bisschen bekannter. Open Doors ist so ein bisschen pfingstlerischer. Die HMK ist so ein bisschen stärker, so, ja, ich will nicht sagen bibeltreuer, aber so ein bisschen reformierter geprägt auch. Die HMK ist aus der Verfolgung heraus entstanden halt. Ich sag mal, Richard Wurmbrand, der eben im Gefängnis gesessen hat und wo dann die Brüder gesagt haben, wenn einer von uns rauskommt, dann müssen wir was machen. Und der Bruder Andrew, der Open Doors gegründet hat, die sind von außen gekommen, aber machen auch eine gute Arbeit, egal. Jedenfalls, da bin ich bei der HMK und dadurch, dass ich da engagiert bin, kriege ich viel, viel mehr mit als früher über Christen, die in der Verfolgung sind. Und so Geschichten, wenn man die erzählt aus der Kirchengeschichte oder aus der Bibel, wo Brüder und Schwestern ganz klar gestanden haben, und nichts der Nachfolge untergeordnet haben und das mit Leben bezahlt haben, das ist bewegend. Wir hatten in diesem Jahr den Missionstag der HMK bei uns in der Kirche und da hat eine verfolgte Christin aus Eritrea gesprochen. Eine junge Frau, die mit 19 Jahren verhaftet wurde, nur weil sie zu Jesus gehört. In Eritrea gibt es eine furchtbare Diktatur, die alles Christliche unterdrückt, das ist grausam, grausame Verfolgung. Nordkorea und Eritrea sind die beiden Länder, wo es am schlimmsten derzeit abgeht. Und diese Frau ist 17 Jahre im Gefängnis gewesen, nur weil sie zu Jesus gehört. Und sie hätte jederzeit entlassen werden können. Sie hätte nur unterschreiben müssen, dass sie ihrem protestantischen Glauben abschwört und dass sie nicht weiter Jesus nachfolgt. Das war die Bedingung. Eine Unterschrift und du bist frei. Das haben sie ihr mehrfach angeboten und sie hat es nicht gemacht. Und dann hat die berichtet, wie die da war und das war mit so das Schlimmste, was ich je gehört habe von einem Menschen, der mir persönlich als, sie ist ja nicht gestorben, keine Märtyrerin, aber als Menschen erlebt haben. 17 Jahre in so einem KZ in Eritrea. Die waren in so einem Container eingesperrt, also so ein Container halt, der normalerweise Waren transportiert. Ohne Fenster, ohne alles, der wurde abends zugemacht. Die sind manchmal erstickt, wenn es heiß war, über Tag, wenn die nicht früh genug rausgeholt wurden. Durften sich nur alle 6 Wochen waschen. Wurden als Frauen regelmäßig vergewaltigt halt. Wurden gepeinigt halt, wurden gefoltert. Die hat den Folterungen erzählt. Die wurde über Tage auf den Stuhl gesetzt, dann ist der Folterer gekommen und hat immer auf eine Stelle bei ihr auf dem Arm geschlagen. Immer nur auf eine einzige Stelle. Alle 30 Sekunden. Dann haben die sich immer nur auf die Stelle halt, ne? Und die ersten paar Stunden hat es nicht wehgetan, aber irgendwann wurde das so unfassbare Schmerzen halt. Er hat Dinge erzählt, da warst du dabei, das war grausam. Aber die hat nicht abgeschworen. Die hat nicht gesagt, mein Leben ist wichtiger. Bin jetzt ruiniert. Alles das, was mir als junge Frau vielleicht möglich gewesen wäre, Familie, alles kaputt. Denn unter Tränen berichtet, dass sie erst als sie entlassen wurde, festgestellt hat, dass ihr Vater, ihr geliebter Vater schon 8 Jahre tot gewesen ist. Dann haben sie ein Bild gehabt, wo sie auf dem Grab ist. Es war unglaublich halt. Und ist auch nur entlassen worden, weil sie so schwer krank geworden ist über all diese Drangsal. Und dann stehst du dann da und hörst du das an, was so eine Schwester, eine ganz einfache Frau, an Nachfolgerin leistet für Jesus. Die sagt, ich verleugne nicht. Ich verleugne nicht, egal was passiert. So furchtbare Qualen, so furchtbare Folter, unvorstellbar für uns. Und da stellst du dir selber dann die Frage, was machst denn du eigentlich, Olaf Latzel? Wie viel bist denn du eigentlich bereit zu investieren? Ich sage nur, wir haben an diesem Tag mehrere Vorträge gehalten. Nach jedem Vortrag haben wir eine Kollekte eingesammelt. Nach diesem Vortrag, ich weiß nicht, waren 400 Leute in der Kirche, waren 20.000 Euro in der Kollekte, weil wir gesammelt haben für die Menschen, die dort drin waren. Die Leute waren alle so bewegt, die haben alle nur gedacht, ey, was ist denn in meinem Leben los? Was bin ich denn bereit, in der Nachfolge zu tun, wenn Menschen das erleiden für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus? Das war wirklich nochmal ein leuchtendes Beispiel, das erzähle ich das so ausführlich, klar zu kriegen, hey, da hat es einer geschnallt. Das absolut Wichtigste ist Jesus Christus, seine Nachfolge. Und egal, was es kostet, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Fünfte These. Nachfolge Jesu erfüllt einen mit Freude. Galater 5, 22 lesen wir, die Frucht des Geistes ist Freude. Also wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du wiedergeboren bist, das wisst ihr, die ihr alle wiedergeboren seid halt, ja, dann sind wir in der Nachfolge. Und wenn wir den Geist Gottes haben, dann passiert Folgendes, dann ein Automatismus. Je mehr Geist Gottes wir haben, desto größer ist die Freude, die uns erfüllt. Freude, auch Liebe, sind auch andere Früchte des Geistes halt. Die Liebe gehört auch noch dazu, dass ich das empfinde eben. Die Liebe Gottes habe ich eben schon von gesprochen, aber das ist auch eine ganz wichtige Frucht des Geistes, eben die Freude. Wenn wir ihm nachfolgen, haben wir Freude. Und zwar nicht eine Freude so für den kurzen Moment, sondern eine bleibende Freude. Eine bleibende Freude, die nicht aufhört. Es gibt ein ganz tolles Buch, das habe ich hier auch damals, als ich in Truppau schon ein Pfarrer war, noch war, immer wieder mal empfohlen halt, Erich Fromm, Haben oder Sein. Sage ich immer wieder, das muss man auch gelesen haben, weil das so ganz wichtige Grundprinzipien menschlichen Daseins darstellt. Obwohl dieser Mann kein Christ ist, hat er ganz vieles einfach deutlich gemacht, was christliche Existenz ausmacht. Haben oder Sein. Das gehörte zur Frankfurter Schule halt, das ist auch so ein Kultbuch gewesen bei den 68ern. Der unterscheidet eben in diesem Buch davon, dass es eben Dinge gibt, die man nur hat, aber sie gar nicht lebt. Und er sagt, diese Lebensform des Habenwollens, also der ganze Materialismus, immer mehr Geld, haben, 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 haben halt nicht. Und dann hat man hunderte von tausend Euro oder Millionen von Euro halt. Man kann sie gar nicht mehr nutzen, also das spielt gar keine Rolle. Man lebt da gar nicht drin, man genießt es gar nicht mehr. Das war das Grundproblem dieser Zivilisation. Und er kommt dann, obwohl er kein Christ ist, daraus zurück zu sagen, dass die christliche, wahrhaftige Grundhaltung die ist, dass man eben im Sein lebt, dass man eben hat und spricht eben auch von der Freude. Dass man sagt, es gibt so eine irdische Freude. Diese irdische Freude ist so dieses kurze, vergängliche Hochgefühl. Das hast du, wenn du ein neues Auto kaufst oder wenn du, was weiß ich, den dicken Aktiengewinn eingefahren hast. Für einen Moment freust du dich, das kennen wir alle. Und eine Woche später ist kein Problem. Oder wenn man die große Prüfung geschafft hat, nicht? Oder hat man, was weiß ich, Examen gemacht halt oder die Meisterprüfung halt. Und man hat 2, 3 Jahre im Vorhinein gedacht, ja, wenn ich die habe, das Leben ganz super. Nicht? Und dann besteht man, sagt man, Moment, Freude. Ja, aber einen halben Monat später spielt es keine Rolle mehr. Ne? Ist die Freude weg. Aber es gibt eine Freude, die bleibt. Die Freude als bleibendes Gefühl, die die menschliche Selbstverwirklichung ist. Und die finden wir in der Nachfolge Jesu Christi. Die du auch dann hast, wenn es dir richtig schlecht geht. Wenn du die Krebsdiagnose kriegst. Wenn deine Frau stirbt. Dass du sagst, trotzdem habe ich Freude. Trotzdem habe ich Freude und zwar an diesem Jesus Christus. Ich denke, ihr kennt alle dieses alte Kirchenlied von dem Pfarrer Schneegers halt, in dir ist Freude, in dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Wenn wir Jesus haben, haben wir eine bleibende Freude. Ja, da müssen wir als Christen auch in Leiterfahrung hinein. Aber wir haben etwas, was uns Freude gibt, was Halt gibt, wenn wir ihm nachfolgen, an dem wir uns festmachen können. Ich erzähle das immer, wenn ich anderswo bin. Ihr wisst das, dass ich, als ich hier Pfarrer war, auch Notfallseelsorger war, Fachberater, Seelsorger bei der Feuerwehr, alles. Und in der Zeit habe ich vielen Menschen, nicht nur hier in der Gemeinde, auch anderswo, Todesnachrichten überbringen müssen. Weil so Polizei kam dann hier am Wurmberg vorbeigefahren, der Latzel, können Sie mal mitkommen? Ja, mitgekommen halt, nachts um 3 Uhr geklingelt halt, in der Tür auf, so nach dem Motto. Und dann geht das ganze Drama los. Und dann kommst du ins Leben hinein, wo du Menschen die furchtbarste Nachricht ihres Lebens bringen musst. Ich muss ihm mitteilen, ihr Sohn kommt nicht wieder zurück, der ist heute Nacht beim Autounfall ums Leben gekommen, halt nicht. Ihr Ehemann kommt nicht zurück, der ist heute Nacht in die Maschine gekommen, ist auch nichts von ihm übrig geblieben, halt. Und dann erlebst du was von dem, was es heißt, ob jemand in der Nachfolge Jesu Christi steht oder ob er Jesus nicht kennt. Auch die, die in der Nachfolge Jesu stehen, für die ist das der tiefste und schwärzeste Tag ihres Lebens. Und da fließen Tränen und das Elend. Aber da ist immer noch Hoffnung. Nicht Freude in diesem Moment, aber es ist etwas Bleibendes, an dem man sich festmacht. Und das ist dann letztlich dieses zu wissen, es gibt etwas, was größer ist als den Tod, als diese furchtbare Todesnachricht. Und es hat eben das andere gegeben für Menschen, die nicht in der Nachfolge sind, wo dann nichts mehr war. Nur noch Dunkelheit. Kein Licht am Ende des Tunnels. Kein guter Hirte, der im finsteren Tal ist. Und das ist das Wunderbare, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Schafe seiner Weide sind, wenn wir ihm nachgehen, dass wir diesen Jesus auch haben, auch in den schwersten Stunden und Tagen unseres Lebens. Und das schenkt einem Freude, zu sagen, dass ich festhalten kann. Wenn manches Mal nach Beerdigung Leute gesagt hat, ich bin immer noch unendlich traurig darüber, dass der Mann gestorben ist, dass die Frau tot ist, aber ich bin glücklich und fröhlich darüber, dass er und sie im Himmelreich Gottes ist und dass er sie wiedersehen werde. Das ist bleibende Freude. Und das ist etwas, was wir nur als Christen haben, exklusiv, was es nur in der Nachfolge gibt. Deshalb weiß auch das Ganze, was Jesus da gegründet und verkündigt hat, Euangelion, Evangelium, fröhliche Botschaft, gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft davon. Der Tod ist besiegt. Wir haben ewiges Leben. Und es kann nichts in dieser Welt passieren, was uns, was habe ich eben schon gesagt, von der Liebe Gottes trennen kann. Wir sind gehalten. Und wenn du das verstehst, dann ist das ein Grund der Fröhlichkeit. Halleluja. Und das ist die Aufgabe von uns Pfarrern. Paulus schreibt das mal so wunderbar in 2. Korinther 1 halt nicht. Nicht, dass wir Herren werden über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben, so heißt es 2. Korinther 1, 24. Gehilfen zur Freude. Und das darf ich euch allen nochmal sagen. Ihr, die ihr Nachfolger Jesu Christi seid, hey, freut euch. Übrigens ein Befehl in der Bibel. Vierter Advent ist wieder Wochenspruch, nicht? Freut euch im Herrn aller Maria, aber sagt, freut euch. Also viele Christen haben kein Problem damit, wenn es heißt, ja, du musst deinen Zehnten geben, ja, okay. Du musst deinen Zehnten auch geben vom Brutto, auch noch okay. Akzeptiert man. Aber, dass der Herr sagt, freu dich, denn Gott möchte die Freude für dich, der hat dich ja lieb, nicht? Und das ist so, wenn du als Vater dein Kind lieb hast, dann möchtest du, dass es dem gut geht. Und Gott hat alles getan, ist auf Golgatha für dich gestorben, hat den Tod für dich besiegt, dass du Freude hast, selbst in den schweren Zeiten deines Lebens. Er möchte die Freude für dein Leben. Und das ist etwas ganz Fantastisches, dass wir so einen Gott haben. Nicht ein Gott, der uns sagt, pass mal auf, jetzt steig in irgendein Flugzeug, flieg in irgendwelche Häuser rein, damit du andere Menschen umbringst, dann kriegst du irgendwelche Jungfrauen im Paradies. Oder irgendjemand sagt, du musst jetzt ein gutes Leben führen, dass du vielleicht in eine andere Sphäre reingeboren wirst. Nein, wir haben einen Gott, der will für uns die Freude. Gott will für dich die Freude und er verordnet sie auch. Und die kriegst du in der Nachfolge Jesu Christi. Eine sechste These zur Nachfolge, warum Nachfolge Jesu so wichtig ist, weil die Nachfolge Jesu Gehorsamsleistung ist. Sie ist Gehorsam. Ich habe zu Beginn gesagt, es gibt drei Fragen, nicht? Wo komme ich her, wo gehe ich hin und was ist der Sinn meines Lebens? Und ich sagte ja, ich komme von Jesus, das heißt, der ist mein Schöpfer, der hat mich gemacht, er ist mein Herr. Also muss ich ihm auch gehorsam sein. Wenn ich ihm nachfolge, erfülle ich das, was er mir gesagt hat, was ich tun soll. Und er sagt auch in seinem Wort ganz klar, wenn du das nicht tust, hast du ein Riesenproblem. Johannes 3, 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer bei dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Also dieser Gott hat uns lieb. Aber wenn wir ihn ablehnen und wenn wir die Dinge nicht so tun, wie er sie sagt, dann bleibt der Zorn Gottes bei uns. Das ist ganz wichtig. Und wenn das das Wichtigste ist, was die Schrift sagt, dass wir Jesus nachfolgen, dann ist das einfach eine Gehorsamsleistung. Also Gehorsam ist was ganz Zentrales. Und da kann ich immer wieder nur machen, hey, seid Nachfolger Jesu Christi. Lebt das wirklich. Und nicht so mit der angezogenen Handbremse, sondern wirklich halt. Weil wenn ihr es nicht tut, dann seid ihr nicht gehorsam. Und das geht dann auch für die Kinder Gottes übel aus, wenn sie nicht gehorsam sind. Also Abraham, zum Schluss seines Lebens war er gehorsam. Aber viele Momente in seinem Leben gegeben, wo er ungehorsam gewesen ist. So in kleinen Bereichen in seiner Nachfolge. Jesus sagt, Gott sagt zu ihm, du, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und geh weg von deinem Vaterhaus. Das heißt, lass deine Leute zurück. Der geht dann aus Ur weg, aber er schleppt Terach mit, sein Vater, und Lot, seinen Neffen. Die sollten aber gar nicht gehen, das war nicht Teil des Auftrags. Terach behindert ihn, da muss er erst in Haran hängen bleiben, bis er dann stirbt, und dann kommt er erst ins gelobte Land. Das verzögert die ganze Geschichte. Und der Lot, den er mitnimmt, der kommt ins gelobte Land, der hat aber nichts zu suchen. Und das gelobte Land ist zu klein für Lot und für Abraham. Die müssen sich trennen. Und dann geht Lot runter nach Sodom und Gomorra. Wir wissen, was dann passiert halt mit all dem Elend, was über sein Leben kommt. Das war so ein Punkt, wo er nicht ganz gehorsam gewesen ist. Ja, und dann kriegt er eine Verheißung. Ne? Obwohl er schon uralt ist und seine Frau ebenfalls. Du wirst einen Sohn kriegen. Das ist das, was Gott sagt. Und anstatt dem gehorsam zu sein, setzt er sich erst mit seiner Frau zusammen und die erklärt ihm, man muss das ja dann historisch kritisch interpretieren, was dir Gott gerade gesagt hat, halt nicht. Und dann ist das sicherlich anders gemeint. Und du könntest zum Beispiel meine Leibmark nehmen. Nimm die einfach mal, mach mit deren Kind halt. Also das ist nicht ganz so richtig, was da steht. Das kannst du ein bisschen falsch verstanden. Nicht wörtlich nehmen, was da gesagt wurde halt. Ja, und dann nimmt er eben die Hagar, macht ein Kind halt. Und was da rausgekommen ist, sehen wir bis zum heutigen Tag. Die Nachkommen von Ismael und Isaak, die bis zum heutigen Tag dort im Streit leben halt. Warum? Weil einer ungehorsam gewesen ist. Aber das scheint er verstanden zu haben in seinem Leben, denn als dann der entscheidende Punkt seines Lebens kommt, wo Gott sagt, und jetzt opfer deinen Sohn, da zögert er keinen Moment. Das ist er gehorsam. Er geht auf den Berg Moria und da bindet er den Jungen. Und da zückt er das Messer und ist bereit, ihn in diesem Moment zu schlachten. Und dann greift Gott ein und sagt, weil du das gemacht hast, weil du meinem Wort gehorsam gewesen bist, hundertprozentiger Gehorsam, deshalb werde ich deine Nachkommen größer werden lassen als den Sand am Meer, mehr Sterne als an dem Himmel. Das ist Gehorsam. Gehorsam zu verweigern, bringt uns um den Segen. Gehorsam zu leben halt, nicht? Das schenkt uns den Segen. Mose, auch so ein großer Gottesmann, der hat alles richtig gemacht. Alles perfekt, bis er am Haderwasser ist. Und am Haderwasser sagt Gott, rede mit dem Felsen. Aber Mose geht hin und redet mit dem Volk und schlägt auf den Felsen. Der Felsen, das sagt 1. Korinther 10, ist Jesus Christus. Das ist immer wieder wichtig. Woran richten wir unseren Dienst aus? Am Volk, so wie Mose, mit dem muss ich sprechen, oder am Felsen Jesus Christus? Da ist er nicht ganz gehorsam. Und was sagt Gott dann? Deshalb wirst du nicht ins gelobte Land hineinkommen. Das wird immer wiederholt, dann im 5. Buch Mose. Er darf nicht das gelobte Land sehen, halt, weil er ungehorsam gewesen ist. Und sagt Gott, folge mir nach. Folge mir nach. Das ist das Wichtigste. Folge mir nach. Und da sind wir gerufen, gehorsam zu sein, immer wieder. Nicht nur erstmalig, dass wir sagen, okay, ich gehorche der Stimme des lebendigen Gottes, sondern dass wir das auch immer wieder tun, dass wir das beibehalten, dass wir wirklich sagen, jawohl, ich folge Jesus nach. Und wenn ich jetzt fragen würde, seid ihr Nachfolger Jesu Christi, dann würdet ihr alle nicken. Aber bitte schlagt nochmal in euch, prüft euch nochmal, wie sieht denn eure Nachfolge aus? Seid ihr da so ein Stück weit in die Jahre gekommen? Ist das so ein Stück weit eingerostet? Sagt er so nach dem Motto, ja, alles was gelaufen ist bisher, da kann ich sagen, da habe ich dieses, jenes, solches gemacht halt, aber jetzt habe ich erstmal so eine Auszeit genommen. Ne? Die Auszeit dauert schon mehrere Jahre. Oder seid ihr noch richtig dabei? Ich habe auf der Hintour hier runter gesprochen mit einer Frau, die ich noch nie gesehen habe. Die ruft mich immer einmal im Vierteljahr an, kommt unten aus Nossen und alte Schwester, fast 90 Jahre alt, wie gesagt, und die hat erkannt, ja, es gibt keine Beter mehr in Deutschland, da muss sie beten. Die betet jeden Tag 3 Stunden. Sagt, sie hat etwa 200 Gebetsanliegen und betet die immer durch. Jeden Tag 3 Stunden. Hat eine ganze Menge Dinge auch im Leben, hat sie mir erzählt, wie gesagt, hat zu sagen, das ist Nachfolge Jesu Christi. Kann sonst nichts mehr machen, kann selbst nicht mehr in die Kirche gehen, aber hat verstanden, hey, gibt so viel zu beten, zu sagen, da bin ich dran, ich bin Nachfolgerin Jesu Christi halt. Und dann nochmal meine Frage, wie sieht es mit deinem Gehorsam aus? Ja, du bist Christ, du bist wiedergeboren, aber bist du wirklich Nachfolger Jesu Christi? Und dann siebtes und letztes, warum Nachfolge Jesu so wichtig ist. Nachfolge Jesu gibt ewiges Leben. Da heißt es in Johannes 8,12, Jesus redete abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, Der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist das, was wir final bekommen. Ich habe schon im zweiten Punkt darüber gesprochen, als Petrus da fragt, was gibt es denn? Ja, mit zu Gericht sitzen, hundertfache Vergeltung und das ewige Leben. Das ist exklusiv für die, die Jesus nachfolgen. Es gibt ewiges Leben. Es gibt zwei Möglichkeiten, so sagt es die Schrift, zwei Wege, die wir gehen können. Den breiten Weg, den schmalen Weg. Der schmale Weg ist der der Nachfolge Jesu Christi. Der führt in die Herrlichkeit, ins himmlische Jerusalem. Aber der breite Weg, der führt in die Hölle. Der führt in die Verdammnis. Ewiges Leben haben wir nur mit Jesus Christus. Nur, wenn wir ihm nachfolgen. Wenn ich so predige, ich werde ab und an auch in anderen Gemeinden eingeladen als in Bremen, und dann so das Thema Auferstehung kommt, erzähle ich gerne von Truppbach-Seelbach. Und zwar vom Friedhof, den ihr hier habt. Und diese wunderbare Glocke, die da hängt. Nicht, weil die jetzt akustisch so ein Meisterstück wäre, sondern den Namen, den diese Glocke hat. Immer wenn jemand dann ja stirbt, bei der Beerdigung ist halt nicht, Johannes 14, Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und jedes Mal, wenn hier in Truppbach-Seelbach jemand beerdigt wird, halt nicht, dann wird damit die ganze Bevölkerung, ich hoffe, die wissen das auch alle noch zu sagen, damit konfrontiert. Das ist ja die Botschaft dieser Glocke halt zu sagen. Nicht der Klang, der da kommt, nicht diese Dezibel, die sie erzeugt, sondern das, was dahinter steckt, zu sagen, Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das gilt für alle, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen. Die werden leben, auch wenn sie sterben. Wenn der Sarg abgelassen wird ins Grab, dann habe ich das immer wieder gelesen, dieses Wort oder gerufen, tue ich heute auch noch in Bremen, Johannes 11, 25, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Was für ein Wort hier in der Auferstehungskirche. Aber das gilt eben nur für diejenigen, die glauben, die Jesus Christus nachfolgen. Das ist das Entscheidende. Übrigens heute Lehrtext, Christian hat ihn eben vorgelesen, halt Johannes 5, 24 und 25 halt nicht. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, das vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Die Stunde ist schon jetzt, dass sie die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, die sie hören werden, die werden leben. Wer in der Nachfolge Jesu Christi steht, der darf wissen, er hat ewiges Leben. Und ich sagte ja eben zu Beginn im ersten Punkt, das sind die drei entscheidenden Fragen halt. Wo kommst du her, wo gehst du hin, was ist der Sinn deines Lebens halt nicht, wo gehst du denn hin? Eine wichtige Frage, stellt es ruhig mal euren Nachbarn, eurem Neffen, eurem Patenkind, die noch nicht im Glauben stehen. Dass er richtig fragt, was denkst du denn, wo du bist, wenn heute Abend stirbst? Was ist denn dann? Wo gehst du denn hin? Und ruhig mal nachbohren. Und ihm Mut machen, hey Mensch, denk mal darüber nach. Und dann auch nochmal sagen, wenn du Jesus nachfolgst, brauchst du vor dem Tag keine Angst zu haben, an dem du stirbst. Weil du wissen darfst, dass dann das Wunderbare erst losgeht. Das, was wir erleben werden, wenn wir sterben, das, was uns die Schrift offenbart, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, das ist so gigantisch, das ist so großartig, dass es alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Und jetzt können wir uns darüber freuen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Und ich habe das eben schon gesagt, ich will trotzdem, obwohl ich denke, dass die meisten von euch oder hoffentlich alle Nachfolger sind, das nochmal hier fragen. Sollte heute Abend jemand hier sein, der Jesus noch nicht nachfolgt, dann darf ich ihn einladen im Namen Jesu Christi. Dann darf ich ihn anbetteln im Namen Jesu Christi. Bitte, folge Jesus nach. Hör auf, falschen Zielen in deinem Leben nachzulaufen. Mach klare Sache mit unserem Herrn und Heiland. Und wenn du Gesprächsbedarf hast nach diesem Vortrag, kannst du gerne zu mir, zu Christian, zu einem der Presbyter kommen, überhaupt gar kein Problem. Sprich uns an, damit wir darüber reden können halt. Aber zögere keine Sekunde. Weil wenn du Jesus nicht nachfolgst und du stirbst, da bleibt der Zorn Gottes über dir und dann wirst du kein ewiges Leben haben, sondern ewige Verdammnis. Aber folgst du ihm nach, dann darfst du wissen, dass die Herrlichkeit auf dich wartet. Und darüber dürft ihr euch freuen. Ihr, die in der Nachfolge steht, Halleluja. Wir haben einen gigantischen, großartigen, wunderbaren Gott, der uns liebt. So sehr liebt, dass er in seinem Sohn Mensch wurde und dass er für uns gestorben ist. Und weil er für uns gestorben ist, wenn wir diesem guten Hirten Jesus Christus nachfolgen, wir wissen dürfen, wir brauchen Tod nicht zu fürchten hat, sondern uns freuen darauf, wenn wir sterben, wie der Apostel Paulus sagt, sterben ist unser Gewinn. Das ist gigantisch, weil wir dann ewiges Leben haben. Und das bekommen wir eben, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Das sind diese 7 Thesen, warum es wichtig ist, Jesus nachzufolgen. Erstens, weil die Nachfolge Jesu einem den Sinn des Lebens gibt. Zweitens, weil die Nachfolge Jesu enorme Belohnung erfährt. Drittens, weil die Nachfolge Jesu einem die wahre Liebe schenkt. Viertens, weil die Nachfolge Jesu das Wichtigste in der Welt ist. Fünftens, weil die Nachfolge Jesu einen mit Freude erfüllt. Sechstens, weil die Nachfolge Jesu gehorsam ist. Und siebtens, weil die Nachfolge Jesu einem ewigen Leben schenkt. Diesem Jesus Christus, dem ich nachfolgen darf und dem ihr nachfolgen dürft, Lob, Ehre und Preis in aller Ewigkeit. Amen.